begrüße dazu auch Roman Baderce aus der Schweiz. Hallo Roman.
Hallo Frank.
Ja, und dass Roman heute dabei ist, hat einen sehr guten Grund. Oft geht es dann um das Schweizer Eishockey bzw. die National League. Aber unser Gast ist heute DJ Bobo. Und Roman, bist du auch schon aufgeregt?
Wahnsinnig, ja.
Okay, das ist natürlich Quatsch, was ich erzählt habe. Heute feiern Zum wir Glück. Einen weiteren Meilenstein in der Historie des Bully-Podcasts. Ladies genau. and Gentlebros, Florence Schelling. Und es war echt nicht einfach, sie in unseren Podcast zu bekommen. Ich glaube, die erste Anfrage von uns war noch zu einer Zeit, wo sie beim SC Bern tätig war. Richtig, Roman?
Das ist genau so, ja.
Genau. Ja, ich glaube, wir haben mittlerweile dreimal angefragt. Naja, auf jeden Fall, bei unserer letzten Anfrage hatte sie dann endlich Erbarmen mit uns. Und so kam es, dass wir beide, Florence, an einem Sonntagmorgen sie zu uns einladen durften. Übrigens, das erste Interview, das ich an einem Sonntagmorgen habe führen dürfen, war auch sehr interessant.
Meins auch.
Ja, siehst du. Ihre aktive Karriere, was sie antreibt und was sie aktuell so treibt, hört ihr jetzt in diesem Interview. Viel Spaß. Ja, und damit begrüßen wir Florence Schelling, mittlerweile die zweite Schweizerin nach Lara Stalder, hier bei uns im Podcast. Und die erste und wichtigste Frage, nicht nur für Podcast, wo erwischen wir dich und wie geht es dir?
Ich bin zurzeit in Davos, also in den Schweizer Bergen, und mache hier noch den letzten Tag Urlaub, bevor es dann wieder nach Zürich geht. Und mir geht es sehr gut, Dankeschön.
Ja, dann geht es auch schon los mit der ersten Frage. Du bist ja in der Organisation der ZSC und GCK Lions groß geworden. Was hat dich bewegt, zum Eishockey zu gehen?
Was mich bewegt hat, ich glaube, ganz ursprünglich waren es meine zwei älteren Brüder. Die haben beide Eishockey gespielt. Und durch das, dass ich die Jüngste in der Familie war, musste ich immer mitgehen, als meine Mama oder mein Papa, meine Geschwister ins Training fahren mussten. Und ich glaube, ja, so habe ich das Eishockey für mich entdeckt. Meine Geschwister haben dann auch zu Hause in der Garage immer Hockey gespielt mit einem Tennisball. Und da wollte ich auch immer mitspielen. Und ja, ich glaube, das Ganze hat so angefangen, meine Passion für das Eishockey.
Das pulverisiert meine nächste Frage, denn das würde auf deine Brüder abzielen. Aber ich muss mal fragen, hat man als Schwester überhaupt die Möglichkeit, einen anderen Sport zu machen? Wenn beide Brüder so Eishockey spielen, du da immer mitfahren musst, hättest du auch sagen können, ich spiele Tennis oder ich spiele Fußball oder so? Oder hat man da gar keine Chance?
Doch, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen, mit Eltern, die Squash gespielt haben, die Tennis gespielt haben, die Golf gespielt haben. So viel ich mich erinnern mag, in meiner ganzen Kindheit, habe ich nur Sport getrieben. Also sei das Schwimmen, Tennis spielen, Golf spielen, Squash zu spielen, Fußball und so weiter. Ich habe alles gemacht, aber ich hatte immer am meisten Freude beim Eishockey.
Ja, und du warst ja auch schon bereits im Jugendalter Torhüterin der Schweizer Nationalmannschaft an Weltmeisterschaften. Chapeau für, dass du es schon so jung so weit gebracht hast. Wie kam es dazu und wie hast du das damals als Spielerin wahrgenommen?
Ja, das ist eigentlich eine ganz spezielle Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt, als ich in die Nationalmannschaft berufen worden bin, wusste ich noch gar nichts von einer Frauennationalmannschaft. Das kannte ich gar nicht. Und eigentlich war es immer mein Ziel, Nationalmannschaft, aber dann halt mit den Männern. Und als meine Mama dann den Anruf gekriegt hat, von wegen eben, die möchten mich gerne einladen für ein Camp mit der Nationalmannschaft. Da hat man zuerst gedacht, ja, das ist ein Scherztelefon oder so. Und ja, also dazu, also es kam eigentlich dazu, zum Unglück von vielen anderen, aber zum Glück für mich, in der Nationalmannschaft waren sehr viele Torhüterinnen verletzt und dann bin ich zum Zug gekommen und ja, dann einfach nicht mehr gegangen.
Sehr interessant. Aber auch wenn viele ausgefallen sind, es gab ja auch einen gewissen Konkurrenzdruck, glaube ich, im Team. Auch nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch im Team. Wie hast du damals die Competition angenommen? Mich interessiert immer so das Mindset bei so Athleten. Wie geht man da rein?
Ja, ich habe das gar nicht nie groß als Konkurrenzkampf angeschaut, sondern ich sage jetzt mal auf der Torhüterposition, ich musste mich auch einfach auf mich und meine Leistung konzentrieren. Ich muss das kontrollieren können, was ich kontrollieren kann. Ich kann nicht die Leistung meiner Mitspielerin kontrollieren oder die Leistung meiner Torhüterpartnerinnen. Und aus diesem Grund habe ich mich einfach wirklich auf meine Leistung konzentriert. Ich habe immer versucht, das Beste zu geben, meine beste Performance abzurufen. Und ich glaube, durch das, dass ich mich wirklich auf mich konzentriert habe, habe ich diesen Druck gar nicht verspürt.
2008, also schon 13 Jahre her, folgte der Wechsel in die US-amerikanische NCAA, also ins College Hockey. Was hat dich damals bewegt, nach Übersee zu gehen und wie kam der Kontakt zum Team der Northeastern University zustande?
Ich habe dazu mal, also ich wusste, dass ich im Sommer 2008 mit dem Gymnasium in der Schweiz abschließen werde und wusste da auch, dass ich im Männer-Eishockey nicht mehr weitermachen kann, also dass ich da aus dem Juniorenalter rauskomme. Und ja, es gab einige Möglichkeiten, die ich mir überlegt habe, wie es bei mir weitergeht. Und bei mir, durch das das Eishockey immer nur ein Hobby war, wusste ich, okay, ich muss jetzt entweder beruflich etwas finden oder dann akademisch mit Universität, Hochschulen und so weiter. Und ich habe mir das dann angeschaut und in der Schweiz, ja, habe ich die Möglichkeit nicht so gesehen, wie das natürlich die Möglichkeit in der NCAA ist. Und das war dann auch meine dazumalige Torhüterpartnerin, die Patty Elsmore-Sauter, die diesen Weg eigentlich schon gegangen ist und die mir da auch eigentlich unterstützt hat, mir erzählt hat, wie viel man davon profitieren kann, was die Möglichkeiten sind und so weiter. Und dann, ja, habe ich mich eigentlich wie schon ziemlich früh entschieden, dass das eigentlich der Weg ist, den ich gehen möchte. Und zum Kontakt mit der Northeastern University war eigentlich ganz, ich sage jetzt auch wieder mal glücklich passiert, weil ich durch das, dass ich schon an den Olympischen Spielen teilgenommen hatte, ich habe schon an Weltmeisterschaften teilgenommen, da wurde natürlich die Universitäten aufmerksam auf mich und ich hatte sehr viele Angebote gekriegt und war dann eben in einer glücklichen Position, wo ich dann eine Universität aussuchen durfte und konnte und habe dann auch verschiedene Universitäten besucht und die Northeastern war dann effektiv die Universität, an der ich mich am wohlsten gefühlt hat und auch gesehen habe, gut, da werde ich gut leben können, gut mich schulisch weiterbilden zu können, aber auch mich verbessern zu können im Eishockey.
Ich denke mal, diese Uni, diese Auswahl, das ist ja ziemlich wichtig, dass beides passt, also sportliche und das Lernen. Also wenn du eine gute Eishockey-Mannschaft hast, aber eine schlechte Uni, das bringt dir ja nichts quasi für die Zukunft, richtig? Das muss ja irgendwie passen, richtig?
Genau, also ich habe auch die Universität so entschieden, dass ich eigentlich am meisten davon profitieren kann, vom Universitätsabschluss. Das heißt, das Eishockey, klar, war wichtig. Das Eishockey war auch das, was mir die Türen geöffnet hat. Ich sage jetzt auch da, ich als Torhüterin war ich immer in einer glücklichen Position, weil wenn die Mannschaft nicht gut war, ja, dann habe ich einfach mehr zu tun und kann da einen Unterschied machen. Von dem her, das war für mich nicht so, also schon wichtig, aber es war nicht das Wichtigste, dass ich da in einer super guten Eishockeymannschaft komme. Ja. Und da war mir echt der Fokus auf die Universität, was ich da studieren kann, wie mein Abschluss aussehen wird, was ich da während dieser Zeit lernen kann. Das war mir viel, viel wichtiger.
Ja.
Und das Eishockey war dann einfach noch zusätzlich.
Quasi ein Bonus obendrauf.
Genau.
Ja. Das Universitäts-Eishockey in Nordamerika ist für uns hier in Europa noch relativ unbekannt. Man hört immer wieder, dass es das gibt, aber viel Wissen tun wir in Europa sehr, sehr wenig. Es gibt meiner Meinung nach einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert beim Universitäts-, nicht nur im Eishockey, sondern im Universitätssport. Welche Unterschiede zum Eishockey in Europa gibt es und was gibt es sonst für besondere Eigenschaften deiner Meinung nach?
Ja, also ich sage jetzt nur schon mal, der ganze Stellenwert vom Sport in der USA ist einfach, ich sage jetzt mal, zu oberst über allem anderen. Mhm. Und wir in Europa oder wir in der Schweiz haben da eine komplett andere Ansicht. Da ist der Sport wichtig, aber bei weitem nicht so wichtig wie vieles andere. Und ich glaube, das ist so der Hauptunterschied, weil auch so wie die Universitäten aufgebaut sind, dass mit diesen, also die Schulen, die sind ja alle sehr teuer und da Stipendien sich erarbeiten kann oder bekommen kann, das ist ein komplett anderes System, als wir uns hier in Europa gewohnt sind. Mhm. Und eigentlich funktioniert das ganz gut. Und man merkt also als Athletin, wenn man da in der Universität, in der Mannschaft spielt, dann ist man eigentlich ein Profi-Eishockeyspieler. Mhm. Das ist dann echt, da wird einem alles gemacht, die haben Leute für alles, die Wäsche weggemacht, die Garderobe weggeputzt, wir haben den besten Kraftraum, die besten Physiotherapeuten, also das ist mal echt, da ist man professionell. Und da muss ich echt sagen, da gibt es, also zu diesem Zeitpunkt, das sind 2008, als ich in die USA gegangen bin, da gab es noch ziemlich viele National League Clubs in der Schweiz, die nicht diesen Standard hatten, wie wir im College Hockey hatten.
Krass.
Und das ist echt so, ich sage jetzt mal, das Eishockey selber, klar, da gibt es ganz, also verschiedene Unterschiede, aber nur schon die ganze Infrastruktur, das ganze Rundherum, das sind die Welten oder waren die Welten voraus.
Ja.
2012, 13 hast du ja dann in Kanada, also im Mutterland des Eishockeys, gespielt. Warum folgte nach einem Jahr der Wechsel zurück in die Schweiz?
Der Wechsel erfolgte eigentlich aus einem ganz einfachen Grund. Die Liga, in der ich gespielt hatte, die ist eigentlich zusammengestellt aus allen, also dazu mal war das noch so, das ist jetzt heute nicht mehr so, aber dazu mal war das noch so, dass die zusammengestellt war aus allen amerikanischen und kanadischen Nationalmannschaftsspielerinnen, sowie dann halt eben noch der Rest, der die Mannschaften aufgefüllt hatten. Und in Kanada und in der USA ist im Olympiajahr, machen die immer eine Centralization. Also was das heißt, ist, dass das Team, die dann an die Olympischen Spiele fahren, das wird schon im Vorjahr definiert. Und dann werden die ein Jahr oder eine Saison eigentlich zusammen sich vorbereiten auf die Olympischen Spiele. Das heißt, die werden nicht in dieser Liga spielen. Und das war dann für mich nach dieser Erfahrung von einem Jahr in dieser Liga zu spielen, wusste ich, dass das Niveau dieser Liga sehr darunter leiden wird, dass diese Nationalmannschaftsspielerinnen nicht mehr dort sein werden. Und zudem hat dann die Liga auch so einen Fragebogen an alle Spielerinnen geschickt, wie es denn so aussieht, wenn zum Beispiel, wenn die Saison erst nach den Olympischen Spielen starten würde und solche Sachen. Und das hat mich dann zu diesem Zeitpunkt ziemlich verunsichert und habe dann gedacht, ja gut, eigentlich, ich muss mich ja auch auf die Olympischen Spiele vorbereiten und habe dann da eigentlich die Entscheidung getroffen, dass es am besten ist, dass ich zurück in die Schweiz gehe, wo ich weiß, gut, da kann ich in einer Liga spielen, da kann ich mich optimal auf die Olympischen Spiele vorbereiten.
Sehr interessant. Du hast dann aber doch nochmal den Versuch gewagt, ins Ausland zu gehen. Und zwar bist du dann nach Schweden gegangen, genau gesagt nach Linköping, was ja eine Hochburg für internationales Frauen-Eishockey ist. Schönen Gruß an Lara Stalder an dieser Stelle. deine Fangquote war in diesen 3 Jahren überragend. Wie war deine Zeit in Schweden und was hast du aus den 3 Jahren für deine Zukunft dort mitgenommen?
Die Zeit in Schweden, die war unglaublich. Die ist für mich wirklich unvergesslich, speziell weil ich dann wie, ich sage jetzt mal, ich habe in der Schweiz Eishockey gespielt, ich habe bei den Männern gespielt, ich habe bei den Frauen gespielt, ich habe in der USA gespielt, ich habe in Kanada gespielt. Und dann ist echt noch so, okay, Schweden. Und also ich weiß bis heute nicht so recht, wie die schwedische Liga mit der russischen Liga zu vergleichen ist von den Frauen. Aber aus meiner Perspektive ist die schwedische Liga, die beste Liga in Europa, wenn nicht sogar weltweit, durch das das eigentlich wirklich alle, also die besten Spielerinnen aus Europa, die spielen ja eigentlich fast alle in Schweden. Und aus diesem Grund sage ich jetzt mal, wahrscheinlich die beste Liga in der ganzen Welt. Und auch da ist es alles sehr, sehr professionell. Also weniger professionell, als was ich im College Hockey erlebt habe. Aber dennoch, wir hatten eine eigene Garderobe. Wir hatten jeden Tag Eistraining. Es war alles organisiert von den Roadtrips, die wir gemacht haben, mit Übernachtung, Hotel, Essen. Es war immer alles super top organisiert. Und für mich da, was mir noch sehr geholfen hat, ich habe die Kim Martin, die damalige Torhüterin der schwedischen Nationalmannschaft, die war ja vor mir Torhüterin in Linköping. Sie war dann auch diejenige, die mich dann nach Linköping geholt hat, nachdem sie zurückgetreten ist. Und von ihr konnte ich natürlich sehr viel profitieren, konnte mich auch weiterentwickeln. Und ja, ich sage jetzt eben diese ganze Internationalität dieser Mannschaft oder auch von dieser Liga, das ist etwas sehr Spezielles, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Und ich glaube wirklich, ich konnte mich da einerseits als Torhüterin unglaublich weiterentwickeln, aber auch als Person, durch das, dass ich mit so vielen verschiedenen Kulturen in Verbindung gekommen bin.
Ja. Sehr interessant. Musstest du Schwedisch lernen oder, wo du schon sagtest, es waren so auch sehr viel international oder hat dein Englisch dich da weitergebracht?
Also musste, tue ich nicht. Nee, aber
Nee, okay.
ich habe es gelernt.
Ja, okay, ja.
Weil das ist für mich, das gehört zu Integration in einem Land. Das gehört für mich dazu, dass man die Sprache zumindest versucht zu lernen. Ich sage jetzt auch mal, ich bin sprachlich eher auf der begabten Seite.
Okay.
Ich habe innerhalb von 3 oder 4 Monaten habe ich Schwedisch gelernt und konnte mich da dann super unterhalten auf Englisch sowie aber auch auf Schwedisch.
Ja.
Konnte die Zeitungen lesen und so
Super.
weiter. Und da muss ich aber auch sagen, das war eigentlich echt super von einerseits meiner Mannschaft. Also ich habe denen auch von Anfang an gesagt, dass ich Schwedisch lernen möchte. Und wenn wir uns in einer Gruppe befinden, wo alles eigentlich Schwedisch sprechend ist, dann möchte ich
Ja.
nicht, dass sie nur wegen mir dann auf Englisch wechseln, sondern die können auf Schwedisch weitersprechen und vielleicht mir kurz auf Englisch sagen, um was es geht, damit ich so
Ja.
den, ja, das Thema weiß. Und dasselbe habe ich dann auch bei der Arbeit gemacht. Also ich habe da in meinem ersten Jahr habe ich gearbeitet und dann genau dasselbe gemacht und das war dann ja wirklich super und die hatten auch
Ja.
unglaublich Freude daran, dass ich mir so Mühe gegeben habe, um so schnell Schwedisch zu lernen.
Ja, weil ich meine, das macht es dir auch ein bisschen einfacher. Auch wenn du irgendwo einkaufen gehst, was bestellst oder sonst was, ne, dass man es auf
Ab, ja,
Schwedisch
auf jeden
machen kann.
Fall.
Ne?
Auf jeden Fall, wobei man muss sagen, in Schweden, da spricht jeder Englisch und zwar
Das
perfekt
stimmt, ja.
Englisch. Von dem her, ja, es wäre wahrscheinlich ziemlich einfach gewesen zu sagen, jo, nö, ich lerne kein Schwedisch, geht ja alles auf Englisch.
Ja.
Ich glaube, auch das war so der Grund, wieso ich gleich zu Beginn eigentlich klargestellt habe, dass ich Schwedisch lernen möchte und eigentlich auch gleich damit angefangen habe,
Ja.
weil ich glaube, wenn da ein halbes Jahr, ein Jahr vergangen wäre, dann wäre es immer schwieriger geworden.
In deiner Eishockey-Karriere hast du ja an einer Weltmeisterschaft und an einer Olympiateilnahme jeweils die Bronzemedaille mit der Schweizer Nationalmannschaft geholt. Wie blickst du hier auf diese Ereignisse zurück und was bleibt dir vielleicht noch besonders in Erinnerung, also nebst der Medaille natürlich?
Ja, das sind natürlich zwei sehr prägende Ereignisse in meiner Karriere. Also es sind sogar meine Karriere-Highlights. die ich da erleben durfte mit dem Gewinn der Bronzemedaille an der Weltmeisterschaft sowie den Olympischen Spielen. Ich glaube, speziell für das Schweizer Frauen-Eishockey war das unglaublich wichtig, weil wir haben im 2000, und, also bevor ich in der Nationalmannschaft war, da war es immer so, die Schweiz war um Platz 7, 8 oder dann eben abgestiegen aus der A-Weltmeisterschaft. Und dann sind es, okay, das Jahr drauf wieder B-Weltmeisterschaft gespielt und wieder aufgestiegen, wieder runtergekommen. Also es war immer so ein bisschen rauf und runter. Und ich habe das in meinem ersten Jahr auch noch erlebt, also meine erste Weltmeisterschaft sind wir auch abgestiegen und dann wieder aufgestiegen und dann sind wir oben geblieben. Und das war dann echt so sehr speziell, weil wir konnten immer sehen, okay, wir verbessern uns von Saison zu Saison immer und immer und immer. Und dann war es so weit, dass wir uns im 2008 an den Weltmeisterschaften haben wir uns zum ersten Mal für ein Bronzemedaillenspiel, also sind wir Viertelfinal gewonnen, Halbfinal verloren und konnten dann um eine Medaille spielen, haben da klar das Spiel verloren, das war dazu mal gegen Finnland. Ja. Und das hat mir dann wie gezeigt, okay, also mir und meinen Mitspielern gezeigt, okay, was uns denn eigentlich noch fehlte. Und dann, als wir wieder in derselben Situation waren im 2012 an der Weltmeisterschaft in Vermont, dann waren da noch einige Spielerinnen und wir wussten genau, okay, wir waren schon mal in dieser Situation, wir wissen, was auf uns zukommt, wir wissen, wie schwierig das ist und so weiter. Und konnten dann eigentlich in diesem Spiel von unserer Erfahrung profitieren und so dann das Spiel auch gewinnen. Und das war dann auch gegen Finnland wieder. Diesmal konnten wir das gewinnen. 2 Jahre später, als wir an den Olympischen Spielen waren, wussten wir, wir haben schon mal eine Medaille gewonnen. Wir wissen, wie das geht. Wir wissen, wie das funktioniert, was wir machen müssen und was wir für eine Performance abrufen müssen, damit wir das erreichen können. Und eigentlich so, ich glaube, dieser ganze Prozess, diese Erfahrung und die verschiedenen Erlebnisse, die wir hatten, das war wirklich schlussendlich das, was ich sagen muss. Das ist das, was mich an diesen ganzen Medaillen so fasziniert und auch stolz macht, ist eigentlich der ganze Prozess, den Weg, wie wir da hingekommen sind.
Interessant. Also dann war es sicher von Vorteil eben, dass auch viele Spielerinnen bei den nächsten Turnieren auch noch dabei waren, die eigentlich das Gleiche miterlebt haben.
Ja, sozusagen. Auf jeden Fall. Also man sagt ja auch, oder je erfahrener eine Mannschaft ist, umso höher die Chance, um Erfolg zu haben, weil Siegen muss auch gelernt sein. Wenn man immer nur verliert, dann ja, das irgendwann, das geht dann einfach nicht. Aber wenn man so Erfolgserlebnisse hatte, oder ja, auch wenn das kleinere Sachen sind, aber das ist sehr essentiell, damit man auf diesen kleinen Erfolgen aufbauen kann und eigentlich die Erfahrung mitbringen kann, dass wenn man sich dann wieder in einer solchen Situation befindet, dass man dann eigentlich das volle Potenzial ausschöpfen kann.
Nach deiner Aktivkarriere hast du die U18-Frauen der Schweiz gecoacht. Kannst du uns von der Arbeit mal so ein bisschen erzählen? Du warst zum ersten Mal nicht mit auf dem Eis, sondern hinter der Bande. Wie war das für dich? Und für mich interessant, was braucht man als Qualifikation, um Schweizer Eishockey-Trainer zu sein? Muss man da irgendwie einen Lehrgang besuchen oder wie funktioniert das?
Also, um deine erste Frage zu beantworten, das war, ich sage es mal, ziemlich schwierig. Speziell, wenn es um die Torhüterposition ging.
Okay.
Aber mehr halt einfach, weil ich nach wie vor noch so diesen Spieler-Mindset hatte. Mhm. Und wir hatten super Torhüterinnen in der Nationalmannschaft. Das war nicht, dass ich da den Torhüter nicht vertraute, sondern hatte vollstes Vertrauen in den, aber ich stand da jeweils auf der Bank drauf und habe wie schon die Abwehr mit denen mitgemacht. Ja, ich sage jetzt mal, meine erste Saison, das war schon ganz speziell. Und dann halt eben, ich sage jetzt mal auch mal emotional, war das auch ziemlich schwierig, weil halt Ja, eben, ich habe soeben erst meine eigene Karriere beendet und jetzt befindet man sich eigentlich wieder in diesem emotionalen Umfeld, wo so viel passiert, wo so viel Leidenschaft ist. Und ich bin Teil davon, aber in einer anderen Funktion. Und das war schon ganz, ganz schwierig, ja, mit dem umgehen zu können. Ich hatte da aber auch der Head Coach, der war super. Also den kannte ich schon zur Zeit. Also er war bei uns in der Frauen-A-Nationalmannschaft, war er Assistenzcoach und kannte ihn von den Olympischen Spielen und konnte eigentlich sehr viel in diesem Jahr von ihm lernen, um mich als Trainerin weiterzuentwickeln und aber auch, ja, halt der ganze, ich sage jetzt mal, Coaching-Mindset zu bekommen und halt wirklich dann auch so eine gewisse Distanz zu kriegen zu den Spielerinnen, zu wirklich zu realisieren, ich bin nicht Teil von denen, ich bin Teil vom Coaching-Staff.
Ja, ich glaube, das ist ziemlich schwer, diese Transition zu
Ja,
machen, richtig? Ja,
ja.
kann ich mir
Also
gut
für
vorstellen.
mich war es jetzt ziemlich schwierig. Ich glaube, ich habe es aber ganz gut hingekriegt. Es war, aber es, also ja, emotional war es ziemlich schwierig, mit dem umgehen zu können und dann auch zu realisieren, okay, wenn man jetzt Trainerin ist, man kann es nicht allen recht machen. Und es wird Entscheidungen geben, die schwierig sind für Spielerinnen zu akzeptieren und für andere ist es das Beste. Und das, ja, schwierig. Und zu deiner zweiten Frage bezüglich Ausbildung. Also was ich in der Schweiz während meiner Aktivkarriere schon gemacht habe, ich habe eigentlich die Trainerausbildung begonnen gehabt. Und also schwierig war ja durch das, dass ich sehr viel im Ausland war, konnte ich oftmals die Kurse nicht besuchen. Ich habe mir dann aber auch vorgenommen und denen gesagt, gut, ich werde jetzt eigentlich auch sehr viel Zeit investieren, um die restlichen Kurse, die ich noch besuchen sollte, die zu besuchen. Und das ging dann eigentlich auch ganz gut.
Ja, okay. Sehr interessant. Ich glaube, hier in Deutschland musst du auch einen gewissen Trainerschein haben vom DEB, also in Deutschland. Bei euch wird das dann bestimmt genauso ein Grundkurs oder so. Hier in Deutschland ist man generell froh, wenn man überhaupt jemanden kriegt, der sich in die Bande stellt. Das ist bei uns ein schwieriges Thema. Ja.
Ja, das ist, so viel ich weiß, ist das Thema ein sehr schwieriges Thema, ziemlich überall.
Dann warst du ja auch Eishockey-Expertin bei SRF, also beim Schweizer Radio und Fernsehen. Und du hast ja vor allem die Spieltage der National League analysiert. Hattest du Freude an dieser Arbeit und würdest du es wieder machen?
Ja, das hat richtig viel Spaß gemacht. Das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht. Aber ich habe dann echt, ja, ich habe durch meine Erfahrung so viele verschiedene Perspektiven, die ich in Betracht ziehen konnte. Also einerseits eben die Perspektive als Torhüterin, dann hatte ich die Perspektive jetzt auch als Trainerin und dann die Perspektive als eine Experte von wirklich komplett außen, das ganze Spiel zu analysieren und so. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ob ich das wieder machen würde, ich sage jetzt mal, ja, sag niemals nie oder sag niemals nein zu etwas. Aber gleichzeitig denke ich, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dazu wäre.
Aber war dann auch so ein bisschen, ja, auch wieder eine andere Sichtweise quasi auf Eishockey, wo man sich auch wieder ein bisschen dran gewöhnen musste.
Auf jeden
Ist das
Fall.
so?
Auf jeden Fall. Also was speziell war halt, es war eine neutrale Sicht. Also es war ja nicht, dass ich nur eine Mannschaft oder eine Mannschaft war meine Mannschaft und die andere Mannschaft war der Gegner, sondern eigentlich ganz neutral die zwei Mannschaften zu beobachten und zu analysieren und dann halt eben das Ganze über Fernsehbild und nicht live in der Arena. Das war schon speziell und habe mir wieder was, eben eine neue Perspektive gelernt, noch zusätzlich zur Torhüterperspektive und Trainerperspektive.
Sehr interessant. Aktuell bist du im Verwaltungsrat von I Believe in You, eine weltweit erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne. Crowdfunding-Plattform im Sport. Was ist I Believe in You im Genauen und was sind hier deine Aufgaben?
Also I Believe in You ist eine Schweizer Crowdfunding-Plattform, der sich wirklich explizit nur auf den Sport fokussiert. Da geht es wirklich darum, Projekte für Amateursportler, Spitzensportler, für Eishockeyverbände und Clubs und so weiter zu gestalten und dann die natürlich möglichst erfolgreich zu vermarkten, dass da möglichst viele von den Projekten realisiert werden können. Zudem ist I Believe in You, also also das war der Anfang von I Believe in You, die haben sich wirklich auf das Crowdfunding fokussiert und mittlerweile ist noch zusätzlich zum Crowdfunding gibt es Athlete Empowerment, es gibt das Business-to-Business Sports Services und dann auch seit letztem Jahr noch die Expansion nach Frankreich. Also es gibt wirklich ganz viele verschiedene Bereiche, die I Believe in You angeht. Hm. Und das eigentlich alles zur Förderung vom Sportler und vom Sport.
Okay. Wir werden die Homepage nochmal in die Shownotes packen. Dann kann sich eure Hörerinnen auch mal ein bisschen was dazu einbilden und mal gucken, was die so treiben. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Und sieht man dich irgendwann mal wieder als Coach oder Sportchefin hinter der Bande, weil ohne Eishockey kann sie doch eigentlich nicht, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sage jetzt mal, was ich jetzt mache, ist, ich fokussiere mich auf das Coaching, spezifisch gesagt auf das Performance-Coaching von Leuten. Sei das im Sport oder in der Wirtschaft oder sonst was, es geht eigentlich darum, dass durch Coaching man eigentlich viel mehr von seinem Potenzial ausschöpfen kann, als dass man eigentlich denkt, dass man hat. Und auf das fokussiere ich mich jetzt eigentlich, weil ich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Hintergedanken spiele, das zu machen. Habe da auch eine Ausbildung gemacht. Und während meiner aktiven Karriere als Eishockeyspielerin sowie auch meiner Nachkarriere habe ich auch immer sehr viel mit einem Coach zusammengearbeitet und sehe, was das für einen Mehrwert bringen kann für Leute. Und das ist was ich eigentlich auch den Leuten geben möchte, diese Möglichkeit, sich ständig zu verbessern und so eigentlich ihre Ziele erreichen zu können.
Ja, das ist sehr interessant. Wir hatten letzte Woche Dieter Kalt hier. Ich weiß, ob du den kennst, der ist Österreicher und hat auch viele Jahre in Schweiz, in Deutschland, in den USA gespielt und Schweden. Und der macht jetzt quasi genau dasselbe, was du jetzt gerade so besprochen hast. Er möchte dieses Sport-Mindset auch auf andere Leute übertragen, dieses gewinnen und besser, sich ständig zu verbessern. Das war jetzt witzig, dass du es auch jetzt mit anbringst.
Ja, finde ich wirklich ein super spannendes Thema. Es macht mir unglaublich Spaß, das zu machen, weil also es gibt auch so ein Gefühl von etwas zurückgeben zu können. Ich sage, ich habe das vorhin schon viel erwähnt, ich war sehr, sehr glücklich, hatte viel Glück in meiner Eishockey-Karriere, konnte viel erreichen, konnte viel erleben und ich denke mir einfach so, ja, das sollte eigentlich anderen Leuten nicht enthalten werden. Jeder Mensch kann eigentlich dasselbe erleben, auf ihre Art und Weise.
Sehr interessant. Florence, da sind wir auch schon mit Fragen durch. Wir hätten aber noch ein kleines Entweder-Oder, wenn du noch Zeit hast. Und Lust hast natürlich. Ja. Ich fange einfach mal an. Pass auf. Ferien in den Bergen oder am Meer?
Oh, das ist eine schwierige Frage. am Meer.
Tee oder Kaffee?
Tee.
Salat oder Schnitzelpommes?
Schnitzelpommes?
Alles gut.
Heimjersey oder Roadjersey?
Heimjersey.
Zürich oder Bern?
Zürich.
Auswärtssieg oder Heimsieg?
Heimsieg.
Perfekt. Super. wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Florence. Hat uns sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, du hast noch einen wunderschönen Sonntag in Davos und hoffentlich auch schönes Wetter und kannst jetzt noch ein bisschen den Sonntag genießen.
Absolut. Danke euch vielmals. Hat mir Spaß
gemacht. Danke auch vielmals.
Vielen, vielen Dank.
Alles Gute. Tschüss.
Ciao.
So, Florence Schelling. Roman, wie war es für dich? Das war ja so ein Herzensinterview, oder?
Auf jeden Fall. Also es war sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir haben beide mehr auch über das College-Hockey erfahren.
Ja.
Wovon ich beispielsweise vorher sehr wenig wusste. Aber auch, wie es eben zustande kam mit der Frauennationalmannschaft, das war auch, ja, diese Einblicke waren auch sehr, sehr interessant.
Ja, mit diesem College-Hockey, also ich wusste schon, dass die da schon fast einen Profi-Status haben und man guckt ja ab und zu mal so auf YouTube, da gibt es ja mal so ein paar Finalspiele oder so, das ist schon echt nicht schlecht, aber wie gesagt, war sehr interessant, also gerade der Part mit Nordamerika, das fand ich auch sehr interessant. Anywho, Roman, gibt es da noch was Neues vom SC Bern? Plant ihr mal wieder eine Quarantäne oder sowas?
Ich hoffe nicht. Nee, also das haben wir, glaube ich, jetzt mal durch. Ja, doch, es gibt ja was Neues. Die haben das erste Testspiel durch gegen das Partnerteam aus Fischb. Und die haben das mit 5-2 gewonnen auswärts.
Ja.
Und jetzt geht es diesen Freitag, also am 13. dann auswärts in Genf weiter. Also die haben 7 Testspiele.
Ja.
Und am 7. September ist dann der Saisonstart geplant, ja.
Ah, vor vollen Rängen, wie wir jetzt letzte Woche vernehmen konnten.
Ja, genau. Ja. Also bisher ist es so, ja. Also ja, es ist eigentlich, also einfach, du brauchst ein Zertifikat, um reinzukommen. Mhm. Okay. Aber nicht nur die Fans, sondern offenbar auch die Trainer und Spieler.
Okay.
Heißt eigentlich, dass die Liga das wollte, weil um mögliche Quarantänen eben zu vermeiden, weil letztes Jahr wurden über 100 Spiele verschoben in beiden Ligen.
Ja.
Da hatte der Spielplanchef jede Menge zu tun.
Das glaube ich.
Und schlussendlich waren dann wirklich, jeden Tag war irgendwie ein oder zwei Spiele, die halt eben nachgeholt wurden. Mhm. Weil es halt zum Teil eben auch Quarantänen gleichzeitig gab, etc. Und jetzt müssen eigentlich die Spieler auch entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Und wenn sie sich testen lassen, dann muss das, glaube ich, alle 3 Tage passieren.
Ah, also, okay.
Mal schauen, wie es wird. Aber ich habe ja da jetzt schon ein bisschen mehr Hoffnung als letztes Jahr.
Ja. Ja, das wäre echt, echt schön, wenn man wieder mal vor Fans spielen kann hier in Deutschland, weil es auch so, die ersten Teams haben mit den Eistraining begonnen und die haben auch fast 700 Fans in den Eishallen gehabt, nur zum Training, muss man ja vorstellen.